Hi, hier ist Henning Wieland und ihr hört Camperman. Camperman. Sollte ich mal einen Song drüber schreiben? Wie geil. Also, Henning Wieland und ihr hört Camperman. Peace.
Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
Ich denke immer noch über Herrn Barth nach aus unserem letzten Podcast.
Und was denkst du denn da?
Ich habe mich in der Zeit so ein bisschen damit beschäftigt, wie diese ganze Reise für ihn stattgefunden hat. Ja. Also sagen wir mal, in gewisser Weise ja Remote Control. Und es gibt ja so neue Strömungen, was Social Media Auswüchse angeht, dass man im Grunde genommen das jetzt auch schon zu einer Geschäftsidee macht. Das heißt, wenn du einen Kanal abonnierst und jemandem folgst, der tolle Erlebnisse hat, kannst du ihm im Grunde genommen sagen, fahr da lang und er erlebt Sachen für dich.
Das ist ja traurig.
Ja, es ist, nein, einerseits ist es total, vordergründig total spannend, aber auf der anderen Seite natürlich brutal, weil wenn du irgendwann sagst, ich möchte jetzt mal wieder machen, was ich machen möchte, dann bist du deine Einnahmequelle.
Ich denke da gerade in so Science-Fiction-Filmen, Surrogates heißt das, auf einer Comic-Verfilmung, wo dann jemand irgendwie dann in dem Körper quasi eines anderen schlüpft und so quasi Gefühle, Erlebnisse und was auch immer einfach durch eine Brille sieht.
Na, man muss das ein bisschen relativieren. Das geht eher darum, dass es so eine Art von Funding, eine Bezahlung oder eine Subventionierung eines Lifestyles ist, wenn jemand jetzt tolle Naturfilme macht zum Beispiel. Das fand ich irgendwie ganz spannend.
Also Naturfilme, meine Eltern haben Naturfilme auch benutzt für andere Filme. Also ich glaube, die meinst du nicht, ne? Naturfilme, nackte Menschen, die dann irgendwie kopulierend irgendwie durch die Kamera, die haben meine Eltern so Naturfilme genannt. Das meintest du jetzt
aber nicht. Das schneiden wir raus. Ich weiß nicht, wovon du redest. Naturfilme nennst du das?
Meine Eltern haben das so genannt.
Naturfilme. Damit du nicht verstehst, das war ein Code.
Oder? Ja, genau.
Alles klar. So wie Eltern heutzutage sagen, nachher kriegt ihr vielleicht noch ein EIS. Wovon redest du? Ja, ja.
Bei meinem Hund klappt das übrigens. Mhm. Moment, Steffi. Ich glaube, Sam hat H-U-N-G-E-R. Wenn wir das nämlich aussprechen, Hunger, dann kommt er sofort schwanzwedelnd an und will irgendwie was zu fressen haben.
Das du musst den mal füttern.
Ach so.
Das arme Ding, ey. Fährt mit dir hier Elektrobike. Das kommt ja später irgendwann nochmal. Das wird ja spannend, aber nee, also Hunger. Genau. Ach ja, da kam jetzt hier die Dachlatte an. Wir kommen jetzt mal zum ersten Programmpunkt. Ich meine, wir wollen ja hier euch auch ein bisschen was vorstellen und wie ihr sicher mitbekommen habt, haben wir ja so ein paar Rubriken für euch immer vorbereitet und eine davon ist unter anderem Orte, Stellplätze, besondere, vielleicht auch Secret Spots. Mal sehen.
Steh doch, wo du wohnst.
Und diesmal mit Gerd.
Ich war auch an der Ostsee. Du hast in der letzten Folge von der Ostsee ein bisschen geschwärmt, von Usedom. Und ich fahre nicht ganz so weit. Ich fahre einfach Richtung Fehmarn hoch und biege rechts ab. Nach Großenbrode fahre ich.
Kosovo-Fehmarn.
Kosovo-Fehmarn ist ganz praktisch. Da gibt es jetzt nicht nur einen kleinen Parkplatz, der wunderbar mal benutzt werden kann, um da eine Nacht zu verbringen, ohne irgendwie so ein Ticket zu bezahlen. Nein, da gibt es auch einen großen Campingplatz. Und zwar, ich hatte doch mal vor ein paar Wochen über diesen, meinen Lieblingsplatz in Dänemark gesprochen.
Wo man sich zwischen den Binnensee, also Wiedesanne.
Genau, ja. Da, wo man sich irgendwo hinstellen kann, ne? Das, wo es keine Parzellierung gibt. Und was mir aufgefallen ist mal auf einigen Plätzen ist, wenn es gibt so Camper, die das nicht so geil finden, wenn die sich aussuchen können, wo sie stehen können. Und dass die gerne eine Abgrenzung hätten oder Parzellierung oder was auch immer. Ne? Also das ist irgendwie,
Jägerzaun.
Naja, ganz so schlimm nicht, aber dass sie irgendwie dann wissen, so, okay, hier ist mein Platz und hier kann ich mich auch ausbreiten und sowas und das ist feine Nummerierung oder sowas. Und das, dieser Platz im Großenbrode hat genau das. Es ist eigentlich ein großer Platz mit ganz vielen Dauercampern, was jetzt erstmal möglicherweise so für die Kurztagesgäste so ein bisschen abschreckend ist. Das ist das Campingparadies Großenbrode, schöner Name auch.
Ja, groß. Großenbrode, groß Paradies, herrlich.
Das passt
ja,
alles, ja, also Win-Win-Win.
Ja, total. So.
Nee, auf jeden Fall ist das ganz geil. Ich habe da mal eine Hochzeit gefeiert mit Freunden und also nicht meine, sondern die Freunde haben dort gefeiert, denn die Eltern der Braut haben dort Dauerplätze. Und da gibt es ein sehr großes, wirklich gut ausgestattetes Restaurant, wo du dann auch feiern kannst mit Meerblick und allem. Und das ist wirklich, wirklich klasse. Mhm. Und die ganzen Gäste haben dort auch mit ihren Wagen gestanden. Das heißt, die haben sehr viele auch Tagesplätze und die gut am Meer liegen, schön ausgestattet sind. Das Strom, das alles da.
Und Blick aufs Meer, Deich, kein Deich?
Kein Deich. Das heißt, du kannst nach Fehmarn rüber gucken. Das ist schon wirklich klasse, weil das ja genau gegenüber vom Fehmarn liegt sozusagen. Mhm. Meerzugang, tolle Wanderstrecken, sehr, sehr sauber, akkurat alles, große Wege mit Vergnügung. Wenn du mit Kindern hinkommst, hast du da auch Spielplätze, du Feuerstellen. Wie gesagt, das Restaurant ist gut. Also das ist jetzt nicht nur einfach so ein, was man ja leider auch oft sieht, der Italiener oder der Grieche auf irgendeinem Platz von irgendeinem Typen gepachtet, der nicht kochen kann. Super Restaurant, macht Spaß dort zu sein, mit toller Sonnterrasse auch, wo du dann auch den Sundowner nehmen kannst. Der Weg nach Fehmarn ist nicht weit, das ist auch sehr praktisch, also wenn man mal einen kurzen Inselhopping machen möchte. Und die Preise sind auch zivil. In der Hauptsaison zahlst du 13 Euro für den Platz, 5 Euro pro Nase noch dazu. Hund und Gedöns extra, also Strom und sowas auch extra. Aber es lohnt sich. Also wenn man einfach mal auf Fehmarn nichts mehr findet, würde ich mal sagen. Und man möchte eigentlich gerne so ein Inselding machen. Und man möchte trotzdem an der Ostsee sein und trotzdem auf dieser Autobahn, in der Nähe der Autobahn sein. Das ist ja wirklich nur 5 Minuten von der Autobahn entfernt. Ist das ein hervorragender Platz, um ja den Sommer zu verbringen auch.
Den gut. Also ich meine, man fährt ja mal dran vorbei, an großen Bruder, und genau. Das ist ja die letzte Ausfahrt vor der Sundbrücke.
Richtig.
Genau. Und
du hast ja auch, da gibt es ja auch einen Hafen, da gibt es ja alles, ne? Du kannst ja auch wirklich ein Boot leihen da und so, du kannst ja alles da machen.
Was mich am meisten interessiert ist, du hast Wandern erzählt. Ja. Wie viel gewandert bist du denn da?
Ich hab's vor.
Haben wir nicht. Wie war das so schön? 2020 Corona, diese Memes, die da durchs Internet gehen, finde ich großartig. Am schönsten fand ich das, was ich vor kurzem gesehen habe, ist aus Pulp Fiction mit Bruce Willis und Marcellus Wallace. Du siehst oben Marcellus Wallace und Bruce Willis. Also Bruce Willis hat einen Plan und dann kommt Marcellus Wallace über die Straße marschiert. Diese Schlussszene, wo er im Grunde genommen mit seiner Süßen durchbrennen will. Pulp Fiction.
Du machst jetzt gerade so eine Witzerklärung, eine Bilderwitzerklärung, ne?
Ja. du hast mich so unwissend oder ungläubig angeguckt.
Pass auf, wir machen mal Folgendes.
Das ist notwendig.
Vielleicht packen wir das mal in unseren Instagram-Kanal rein, so dieses Bild.
Das Bild, das kriegen wir hin.
Das können wir machen, könnt ihr mitlachen.
Könntest du das mit deiner Kamera von dem Computer abfotografieren? Geht das? Vielleicht mit dem Handy? Nee, das kann ja nicht fotografieren.
Ganz kurz zum Wandern. Tatsächlich die Frage ist absolut berechtigt. Ich habe überhaupt keine Wandererfahrung. Wir wollten das immer mal machen. Und eigentlich hatte ich vor, dieses Jahr im März, April, diesem 100-Stunden-Marsch mitzumachen oder 100-Kilometer-Marsch.
Megamarsch.
Megamarsch, genau. Genau, 100 Kilometer waren es, der ja ausgefallen ist durch aus Gründen. Und ich werde das nochmal machen, tatsächlich, aber ich habe auch Respekt davor. Mhm. Irgendwie so richtig, richtig wandern, ich habe ja keine Erfahrung. Ich weiß gar nicht, wie lange ich bei der Bundeswehr bin ich gewandert früher, aber das war's.
Und dann bist du marschiert.
Ja, ist das nicht auch so eine Art von
Keine Ahnung.
Rucksack?
Ich war da nicht in
Rucksack,
dem Verein.
Wanderschuhe.
Aber Ziel für mich ist Berge, wandern und dort wandern von Hütte zu Hütte und mit einer Penntüte dann irgendwie eine Nacht bleiben und irgendwie auch nur so eine Brettjause, ganz einfach, ganz rudimentär und diese Elemente spüren und Alpen glühen und all so ein Kram. Total, totale Lust drauf. Aber Megamarsch, 100 Meter marschieren, um
irgendwo 100 Meter geht.
rückwärts. Nein, aber 100 Kilometer zu marschieren, um irgendwo anzukommen, weiß ich nicht. Also ich glaube, das machst du mit links, weil du gehst viel Gassi mit Sam, also von daher.
Ich hab mir vorgenommen, also du kannst es ja auch etappenweise machen dort bei diesen Märschen, dass du sagst, also ab 40 gibt es, glaube ich, eine Bescheinigung, dass du mitgemacht hast, 40 Kilometer.
Gibt es die bronzene Jakobsmuschel.
Sowas. Und ich habe mir vorgenommen, diese möchte ich bekommen. Also 40 Kilometer war mein Ziel. Ja. Und wenn ich mich dann fit gefühlt hätte, dann wäre ich weitergegangen. So. Also ich habe mir gar nicht vorgenommen, 100.000.
Das klingt ja schon wie eine Rechtfertigung, dass du es nicht geschafft hast.
So, an dieser Stelle schweige ich.
Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
Womit wir zum nächsten Programmpunkt kommen. Und da geht es um ein sehr exotisches, total sexy Alltagstool.
Ich habe den kennst du auch ein bisschen.
Eine Faltspüle.
Ja, das ist, klingt total.
Wie du ja weißt, ist es ja so, dass ich in einem VW-Bus unterwegs bin und dieser VW-Bus hat keine Spüle.
Mhm.
Die ist nicht mehr drin. Und abspülen ist immer ein riesen Gehassel und ich habe dann so immer so eine Plastikbox gehabt mit so einem Deckel oben drauf und der Deckel war dann immer die Box war zu klein, um alles reinzupacken. Vor allen Dingen stand die immer im Weg, da habe ich mal einen Fußball drin gehabt und probiert, den Raum irgendwie zu füllen. Nervig. Also wenn du wenig Platz hast, nervig. Und kennen viele von euch alte Kamelle, aber für die, die es noch nicht kennen, eine Faltspüle gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich habe mir so ein Ding von Ortlieb gekauft. Gibt es in verschiedenen Größen, in 5, 10, 20 und 50 Liter. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja noch in Poolgröße, ja, bitte?
50 Liter, da kannst du ja deine Kinder dann noch baden, ne? Das ist ja eine Größe, also da müsste ich mich reinhocken können fast, oder?
Vor allem kannst du das ja nicht mehr schleppen.
Aber ja, das Wasser da reinpacken.
So, ne, ja, 50 Kilo.
Du musst ja mit deinem Kanister immer nur nicht.
So, ja, oder direkt und dann Hahn und dann laufen. Super verarbeitet, kennt man ja auch von Freitag, das ist so eine LKW-Plane mit so einer Struktur innen drin. Kosten, also ich habe mir jetzt die 20 Liter Variante gekauft, die etwas tiefer ist, wo man auch nochmal einen Topf reinstellen kann. Kostet 30 Euro, gibt es in Grau und in Grün. Ist, wie gesagt, wenn nichts drin ist, einfach ganz flach zusammenzufalten. Und sehr bequem kannst du damit deine Wege machen. Kannst du auch zweckentfremden, um ein Kleinkind drin zu baden. Du kannst auch das Ding, wenn du irgendwo einen Supermarkt hast, Eiswürfel reinschmeißen und irgendwie eine Ladung Getränke drin kühlen. Du könntest auch die Füße drin kühlen, geht auch. Das ist halt eine sehr praktische und sehr attraktive Lösung.
Ja, tatsächlich. Ich hatte irgendwie in den Foren rund ums Campen letztens einen gesehen, der geschrieben hat, so, ey, ich brauche eine Spüle, weil ich länger irgendwo stehe und ich habe das nicht im Wagen. Und da hat er so eine Spüle gezeigt, die kennst du auch so, wenn du einfach so irgendwo so eine Billigwohnung siehst, wo so ein Kasten links und rechts ein Holzbrett, oben ist so diese typische Metallspüle drauf und unten hätte er dann Kanister reingepackt. Das nimmt natürlich nicht nur viel Platz weg, ist auch pottenhässlich. Also wer will denn so ein Ding da draußen stehen haben? Also klar, im Vorzelt kannst du das machen, aber wenn du jetzt unterwegs bist, will ja kein Mensch. Gute Idee. Also wobei dieses Wassergeschleppe, das wird mich ein bisschen nerven. Also du hast ja nur die Kanisterlösung. Du müsstest das ja dann immer irgendwie so machen, oder?
Ja, das ist immer die Frage. Also jetzt kannst du ja in der Nähe der Wasserstelle. Das Ding ist auch der Transport hin und zurück vom Abspülen. Also in Dänemark ist es ja mit diesen Koch- und Waschstationen, da kannst du ja eine
paar. Einmal alles,
das ist
bitte,
ja total schön. Nein, das Ding ist in sich eigentlich ganz praktisch. Was mir jetzt aufgefallen ist, worauf man ein bisschen achten muss, ist natürlich auf scharfes Messer oder irgendwelche Gabeln. Und da bin ich noch nicht irgendwie angekommen, dass ich eine Lösung gefunden habe, die eben sehr spitze Gegenstände so verpackt, dass im Grunde genommen diese Faltspüle keinen Schaden nimmt, weil die natürlich aus so einer zwar recht robusten Kunststoffmembran besteht, aber die natürlich auch durch ein scharfes
Messer. Das heißt wahrscheinlich nochmal separat das Geschirr reinpacken und dann beim Abwaschen erst dann ins Wasser packen, oder?
Ja, wir haben das mal so probiert, in so Gläser dann aufrecht zu stellen, aber das kann ganz schnell schief gehen und dann ist das Ding für 30 Euro dann auch.
Du, man ist ja auch längere Zeit auf so einem Platz, man kann ja trainieren, man kann ja üben, man kann sich ja neue Konzepte ausdenken, wie man das optimieren kann. Wir sind ja alles Optimierer.
Stimmt, trainieren könnte man auch, 20 Kilo Hantel. Womit wir beim nächsten Programmpunkt sind, bei einem jungen Mann, den wir schon sehr lange kennen.
Ja, Mensch, Jan.
Genau.
Wir hatten ja schon mal das Glück gehabt, dass wir über einen anderen Kollegen, den wir gleichzeitig kennengelernt haben, gesprochen haben, zumindest über ein Produkt von ihm.
Den Chefkoch.
Mhm.
Linus.
Linus, der mit seiner geilen Eisstulle da, wie heißt das noch? Lochbrot. Nee, Brotloch, nee.
Ein Lochstulle.
Wie auch immer.
Ja, ich hoffe, ich habe das richtig wieder. Grüße an Linus.
Grüße an Linus. So, und Linus und Jan haben wir am selben Tag kennengelernt und seitdem begleiten wir uns irgendwie bei Festivals und das ist ziemlich cool. So, und dann haben wir dort irgendwie gehört, hey, das Auto, mit dem ihr hier seid, der Wohnwagen oder später das Wohnmobil, mit dem, das ist ja gar nicht das Fahrzeug, das Jan bei sich in seinem Carport in seiner Garage stehen hat. Er hat nämlich ein ziemlich geiles Mobil.
Man muss ganz kurz dazu sagen, dass sie eigentlich immer mit dem abgewarzten Ding angekommen sind, mit einem Caravan in schwarz matt gerollt, mit Festivalaufklebern.
Alles rausgerissen. Anno
dazu mal.
Alles rausgerissen.
Man hat es nicht gerochen, aber der Caravan sah so aus, als wenn er riecht. Ja, das war spannend. Und ja, mit Jan hast du dich unterhalten?
Genau. Und das hören wir mal jetzt.
Interview der Woche.
Hallo Jan, schön, dass du Lust hast, bei Camperman dabei zu sein. Herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, Gerd, besten Dank für die Einladung.
Ich
freue mich.
Ich hab irgendwie, wir kennen uns ja von einem Festival und da habe ich dich das erste Mal gesehen, als du aus einem runtergerockten Wohnwagen geguckt hast und damit angekommen bist, wo alles rausgerissen war, wo nicht, also das, eigentlich war es nur die Hülle. Und jetzt habe ich gesehen, dass du dir wieder einen alten Wagen geholt hast, aber auf ganz andere Art und Weise. Magst du mir ein bisschen was von deinem Fahrzeug erzählen?
Ja, also genau, wir hatten uns ja auf den Festivals getroffen und da hatte ich ja auch mal darüber berichtet. Wir haben uns, oder mein Vater und ich haben uns zusammen einen T2 Transporter gekauft vor jetzt mittlerweile 3 Jahren. 2017 haben wir den gekauft. Und haben ihn wieder ein bisschen zurechtgemacht, restauriert, zusammen mit einem guten Freund, der auch selbstständig ist und viel Erfahrung hat mit alten Fahrzeugen, der uns da sehr bei unterstützt hat. Und ja, das ist ein alter T2-Bulli, wie gesagt, ein Transporter aus dem Jahre 79.
Wow.
Und der ursprünglich mal in Griechenland gelaufen ist, dementsprechend, als wir ihn gekauft haben, auch aussah, der wurde halt noch richtig genutzt als Arbeitsfahrzeug, sag ich jetzt mal. Und ja, ich muss dazu sagen, den haben wir damals, als wir nach Tschechien Verwandte besucht haben, an der Autobahn stehen sehen, mehr oder minder. Bei einer Tankstelle hat jemand mehrere solche Fahrzeuge verkauft.
Oh.
Und den hatten wir gesehen und dann auf der Hinfahrt schon. Und ja, dann während des Trips nach Tschechien drüber gesprochen und mehr oder weniger auf dem Rückweg sind wir dann da nochmal angehalten.
Eine Tankstellenliebe.
Haben das Auto dann gekauft.
Eine Tankstellenliebe. Das heißt, ihr seid da vorbeigefahren und habt das nicht aus den Augen verloren sozusagen. Und gleich gekauft.
Ja, genau. Also wir hatten immer schon mal so ein bisschen geliebäugelt mit so einem Auto. Einfach, ich sag mal so ein Transporter ist, oder so ein T1 oder T2-Bulli ist einfach ein schönes Auto.
Das stimmt.
Muss man sagen. Das,
welche Farbe hat er? Welche Farbe hat er?
Der ist Giftgrün.
War das die Originalfarbe? Oder habt ihr den?
Das ist die Originalfarbe, genau. Uns war es halt wichtig, auch das Auto so treu wie möglich der Ursprungs- oder seinem Ursprung zurück zu restaurieren, sag ich jetzt mal. Ohne große Veränderungen, sondern wirklich so, wie er damals auch ausgeliefert wurde. Ein paar Details haben sich dann doch geändert, auch rein für die Optik. Aber das sind eher weniger große Details im Endeffekt. Also zum Beispiel die Radkappen, die wir jetzt mit draufgesetzt haben. Also zwar originale VW-Radkappen, aber die so jetzt bei dem Transporter nicht gewesen wären sonst. Und auch das Emblem vorne hätte er bei diesem Modell nicht gehabt, dieses große VW-Zeichen.
Ja.
Und wir haben uns aber dazu entschlossen, dieses wirklich große, prägnante VW-Zeichen, was doch jeder kennt, gerade auch bei den T1 und T2-Bullis, da vorne einzusetzen und das sieht auch super aus. Also muss man wirklich sagen.
Sag mal, wenn ihr sowas macht, ne, Radkappen und das Emblem verändern, hat das irgendwie Auswirkungen auf das H-Kennzeichen?
Nee, also das, wie gesagt, das ist auch ein H-Kennzeichen, was er natürlich kriegt und dementsprechend sind es jetzt keine großen Veränderungen, die jetzt sozusagen den Ursprung da verändern, weil es ja auch die Fahrzeuge mit diesen Anbauteilen gegeben hat.
Okay.
Und dementsprechend hat das keinen Einfluss auf das H-Kennzeichen. Nein.
Zu der Farbe habe ich noch eine Frage. Und zwar, wenn ihr das so gemacht habt, also diese Farbe versucht in diesen alten Ton zu finden, habt ihr dann mit diesen Farbcodes gearbeitet, den Originalen, und dann genau diese Lackierung gesucht? Oder habt ihr dann einfach das nur so mit Pi mal Daumen, so ungefähr war es gemacht? Wie habt ihr das gemacht?
Ja, genau. Wir haben das dann mit einem Bekannten, der halt Lackierer ist, dann sozusagen gemacht. Also der hat sich dann um die Farbe gekümmert und wie du schon sagst, mit dem Farbcode. Ich will jetzt nicht dafür garantieren, dass das jetzt ganz genau so 100% die Farbe ist, so wie er ausgeliefert worden ist, aber die kommt dem dann halt so nah wie möglich. Also wie du schon sagst, es geht dann über die Farbcodes und wird dann zugemischt. Und heutzutage ist das eigentlich natürlich dann kein Problem,
okay,
da solche Farbgemische ranzukommen.
So, jetzt habt ihr einen Wagen aus Griechenland, den ihr in Tschechien gekauft habt und nach Deutschland geführt habt. Das heißt also, das klingt für mich so ein bisschen komplex, so auch was die Anmeldung oder sowas betrifft. Ist, Griechenland ist EU, das sollte ja kein Problem sein, den umzumelden. Aber gibt es trotzdem irgendwelche Sachen, die verändert werden mussten, dass der hier zugelassen werden kann?
Tatsächlich nicht. Wie gesagt, heutzutage auch mit der EU relativ einfach ist, dann auch die Papiere für solche Fahrzeuge dann halt zu bekommen, beziehungsweise war auch alles an Papieren da, weil auch der Verkäufer sich darauf spezialisiert hatte, solche Fahrzeuge auch nach Deutschland zu holen, und zusammen mit dem Verkäufer war das dann eigentlich gar kein Problem, auch die Anmeldung zu machen. Wir mussten auch keine Veränderungen vornehmen, sage ich mal, damit wir den überhaupt anmelden können.
Na gut, jetzt gehe ich trotzdem davon aus, dass ihr ein bisschen mehr gemacht habt als nur Radkappen und das Emblem. Fangen wir mal mit den schmerzhaften Dingen an. Was kostet so ein Spaß? Also der Wagen an sich, der steht auf der Tankstelle, ihr handelt sicherlich noch mal ein bisschen und dann müsstet ihr noch hier rüberbringen. Also was zahlt man für einen Wagen in der Qualität, wie ihr ihn vorgefunden habt?
Dadurch, dass der natürlich auch als Transportfahrzeug genutzt wurde vorher und dementsprechend halt ausgesehen hat, war das Grundfahrzeug oder das Basisfahrzeug recht günstig, wenn man es denn günstig nennen möchte. Also es waren knappe 5.000 Euro, die man dann für dieses Fahrzeug bezahlt.
Das ist überschaubar, genau. Aber ich glaube, ihr habt dann wahrscheinlich diesen Wagen gesehen und gewusst, okay, dabei bleibt es nicht, ne? Also,
das ist so, genau. Also der Motor lief und das Fahrzeug konnte auch bewegt werden. Das passte alles, aber selbstverständlich für so ein altes Fahrzeug, was, wie gesagt, auch in so einer Firma läuft, sah natürlich dementsprechend auch aus. Und die Grundidee war eigentlich die, dass man die Technik wirklich auf einen guten Stand zurückbringt. Aber also so, dass das Fahrzeug wirklich gut läuft, und das ist dann auch mehr oder weniger schon gewesen durch kleinere Lackierarbeiten, dann sag ich mal, und einem überschaubaren Kontingent an Budget arbeitet, um das Ding auf die Straße zu gehen, einfach Spaß dann zu haben, damit rumzufahren.
Ja.
Letztendlich hat sich das dann von der ganzen Entwicklung dann ein bisschen verändert, dass man immer mehr gemacht hat und natürlich auch vielleicht andere Sachen neu aufgefallen sind, die zu machen sind, einfach weil es Sinn macht, ob es dann Schweißarbeiten sind, natürlich dann durch die großen Roststellen, gerade dadurch, dass er in Griechenland lief, durch die Sonne ist natürlich auch einiges dann passiert. Dementsprechend hat es dem Fahrzeug in seiner Basis nicht gerade förderlich geholfen, da besser zu werden. Mhm. Und dementsprechend hat sich das dann wirklich so ein bisschen dahin bewegt, dass wir das Fahrzeug, ich sag mal so, besser als zu dem Stand der Auslieferung gebracht haben. Yeah. Also an dem Fahrzeug ist wirklich alles neu gekommen, oder nicht neu gekommen, aber alles wieder in Gang gesetzt worden zu 100%. Tatsächlich haben wir auch zum Beispiel uns später dafür entschlossen, die ganze Front zu entnehmen und neu einzuschweißen, weil dann doch die Grundfront so verrostet war, gerade auch im Fensterrahmen.
Wo findet man die? Habt ihr den auf dem Schrottplätzen gefunden, denn eine neue Front, oder wie habt ihr das gemacht?
An Ersatzteile für diese Fahrzeuge ranzukommen, wirklich einfach ist.
Also okay.
Da gibt es im Internet heutzutage viele Anbieter, die sich auch darauf wiederum spezialisiert haben, gerade auch was die Baureihen angehen, die dann doch schon mit den Jahren sich verändert haben. Mhm. Und da kriegt man heutzutage fast alles an Ersatzteilen im Neuzustand. Also das sind dann neue Ersatzteile, die dann wirklich auch super passen. Klar, auch so eine Front, wenn man die jetzt einsetzt, das ist viel Arbeit, muss man ganz klar sagen. Ja. Bis dann die Spaltmaße passen und dergleichen. Da muss man wirklich schon mit der Liebe im Detail sein und das Ganze da wirklich da umzusetzen, dass es auch wirklich nicht auffällt. Das ist klar. Aber letztendlich, von den Ersatzteilen her, ist es gar kein Problem, heutzutage an sowas ranzukommen.
Dann habt ihr jetzt ja quasi jedes Teil angefasst, überall ein bisschen rumgewerkelt, und es ist jetzt kein Neuwagen, aber erfährt sich doch jetzt wahrscheinlich irgendwie auch besser. Habt ihr am Motor noch ein bisschen was gemacht, also einen neuen Motor reingesetzt, oder habt ihr den Motor behalten können?
Nee, ist auch der Originalmotor, also 1600 Kubik mit knappen 46 PS.
Wow.
Das heißt, es zieht jetzt kein Hering vom Teller, aber
na, was das bergauf, auch, 90, 60, die 60 irgendwie so bergauf und so gerade Strecke 90 oder was fahrt ihr?
Ja, also das ist natürlich auch die Geräuschkulisse in so einem Fahrzeug ist natürlich auch mal was ganz anderes. Ich muss dazu sagen, den haben wir auch von innen noch nicht verkleidet. Ja. Da werden wir aber, oder das ist auch unser nächster Step, den wir machen wollen. Das heißt natürlich, da fährt man so um die 100, kann man damit fahren, man kann durchaus
macht aber keinen
110
Spaß, ne?
fahren, aber das macht dann auch keinen Spaß. Also so ein Auto möchtest du ja auch nicht irgendwie wirklich da jetzt als Geschwindigkeitsmonster nehmen, sondern möchtest da Feeling haben. Und ich sag mal so, wenn du dann auf der Landstraße mit 80, dann ist das schon okay und reicht auch. Und man täuscht sich gerade, naja, ich bin jetzt, noch, ich bezeichne mich nochmal als jung, ist natürlich für mich so ein Auto zu fahren, was ganz anderes als ein heutiges Auto. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. Und ich sag mal so, ein Auto hat noch ganz anders Charakter und Feeling, sag ich mal. Es gibt dir ganz anderes Resümee beim Autofahren. Du hast Spiegel in der Lenkung, die ganz normal ist. Und auch beim Schalten, weil es ja auch ein Heckmotor ist, da musst du schon viel Gefühl kriegen, sag ich mal, wenn du dann die Gänge durchschaltest. Ja. Weil allein durch dieses ganze Gestänge ist natürlich dann schon, ja, da muss man sich dran gewöhnen und es macht einfach unheimlich viel Spaß, ein Auto zu bewegen und ist halt nicht vergleichbar mit einem Auto, was heutzutage hergestellt wird.
Nee, natürlich nicht. Man verzichtet natürlich auch ein bisschen Komfort und so, aber auf der anderen Seite hast du das Feeling, so, das kann ich total nachvollziehen. Aber jetzt hast du dieses Fahrzeug mit deinem Vater und trotzdem wirst du den wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, häufiger benutzen als dein Vater. Hast du Pläne? Also wird das jetzt so ein Festivalmobil oder wird das jetzt so ein, willst du da tatsächlich mal eine Reise mitmachen oder ist es eher so ein Fun-Auto, was du dann mal am Wochenende zum See bewegst und dann wieder zurück? Also gibt es da so irgendwie konkrete Vorstellungen?
Ursprünglich war es ja anders geplant, dieses Fahrzeug umzusetzen. Das heißt, technisch auf Vordermann bringen und nur das Notwendigste an Arbeiten reinzustecken. Letztendlich ist es jetzt besser geworden, als wir mal geplant hatten oder wesentlich besser geworden. Deswegen ist es wahrscheinlich zu schade, um damit vielleicht auch auf Festivals direkt zu fahren. Das heißt für uns, also unsere Pläne sind eigentlich dann von innen, das Ganze nochmal ein bisschen auszukleiden, schick zu machen. Das heißt, wir werden ja jetzt keinen Campingwagen draus machen, sondern wirklich halt nur mit der Verkleidung arbeiten, um so die Akustik zu verändern. Und dann kann man natürlich dann, weil er hinten der Motor ist, was ich gerade schon mal kurz gesagt habe, ist natürlich dann, man hat keine ebene Fläche, Überladefläche. Deswegen hatte ich da aber mal geplant oder ist da in Planung, dass man da trotzdem, sag ich mal, ein Gestell für baut, was man da einsetzen kann, um dann auch mal eine Matratze reinzulegen und vielleicht hier auch im näheren Bereich in Norddeutschland dann damit auch mal irgendwo campen zu gehen. Letztendlich werden wir aber, oder ich denke nicht, dass wir jetzt große Touren vielleicht auch Richtung Süden damit vollziehen werden, einfach aus dem Grunde, dass das Auto das nicht kann, jedoch man natürlich dann auch viel Zeit mitbringen muss, weil so ein Auto, sag ich mal, ist luftgekühlt. Wenn du damit durch die Berge fährst oder so, kann es durchaus mal möglich sein, dass der Motor dann überhitzt, was jetzt nicht wirklich schlimm ist für den Motor, wenn man rechtzeitig dann auch zur Seite fährt, abkühlen lässt. Aber ja, also ich denke, dass das nicht ganz so viel Spaß macht, wenn man dann nicht so viel Zeit hat.
Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal auf dem Stellplatz wieder treffen oder im Festival oder so, dass wir dann mal gemeinsam uns unsere Wagen zeigen können und uns unser Leid klagen können, so was damit alles irgendwie ist mit alten Wagen. Aber das machen wir dann von Gesicht, Angesicht zu Angesicht. Jan, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr mehr über den Wagen sehen wollt, wenn ihr Bock habt, den euch mal anzugucken, im Blog packen wir natürlich ein Foto davon rein. Und ansonsten, genau, hört wieder rein. Und Jan, bis bald.
Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Mach's gut.
Tschüss.
Die Jungs wollen doch nur campen.
Für mich ist das Auto an sich absolut der Hammer. Und ich erinnere mich da so ein bisschen an meine Zeit zurück. Ich habe mir damals einen Käfer gekauft und den auch
Dein Käfer, ja natürlich.
Ja, und den irgendwie auch selber aufgebaut, lackieren lassen und so weiter und so fort. Da gibt es viele Parallelen und ich finde das total toll. Ich würde mich aber freuen, wenn wir Janni häufiger mal sehen würden. Also vielleicht sehen wir ja dieses Jahr mal mit seinem Auto kommen und dann machen wir ein paar Fotos für die Website.
Genau, die packen wir dann rein. Also Jan hat mir noch ein paar Fotos geschickt. Die packe ich auf die Seite. Sehr schöne Bilder. Bisschen so zum Grün von Neid werden.
Ihr werdet wissen, warum ich das gesagt habe. Und guckt euch die Bilder an. Viel Spaß damit.
Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
Ja, jetzt kommt jemand, auf den freue ich mich ganz besonders, weil ich ein sehr, sehr großer Fan bin.
Du hast jetzt gerade meinen Text geklaut. Das ist genau das, was ich genau so gesagt hätte.
Du hast abgelesen.
Ich glaube, wir sind einfach beide Fans.
Wir reden über Jan Plewka.
Oder Selig. Also viele denken ja, dass das sein Name war. Ist es nicht Jan Plewka von Selig? Und der hat mich irgendwie mein Erwachsenwerden begleitet, würde ich mal sagen.
Man könnte auch sagen, der Mann ist auch, also in ihm schlägt auch das Herz von Rio Reiser.
Also er macht ja so viel, ne? Also er hat ja irgendwie seine Solo-Geschichten gemacht, diese Rio-Reiser-Touren, aber eben halt auch Selig mit seinen Songs. Sein erstes Album hat mich wirklich über Jahre begleitet.
Ohne dich eine Hymne.
Und jetzt bei Sing meinen Song,
ja.
Erstmal dachte ich so, okay, interessant. Aber dann dachte ich so, natürlich, wenn ich Jan Plewka, wer sonst, wir haben in Deutschland wenige wie ihn und darum freue ich mich total darüber, total, dass Nadine ihm Mikrofon gefunden hat.
Alles ist so ordinär. Ich will nicht, dass die Welt so untergeht.
Hi Jan, herzlich willkommen bei unserem Podcast Camperman. Wie geht's dir?
Mir geht's fantastisch.
Sehr schön.
Sehr, sehr gut.
Das hört man gerne. Ja. Du bist ja gerade wiedergekommen aus Südafrika. Sing mein Song. Wie war's denn da?
Es war sensationell. Es war, muss ich ehrlich sagen, es war mit die schönste Zeit meines Lebens, die ich da verbracht habe.
Wirklich, das sagen ja immer alle, aber es stimmt wirklich.
Es ist unglaublich. Es hat was, ich glaube, das ist wie so ein Schamanenkreis oder so. Ne? Es hat was Heilendes. Alle Sängerinnen und Sänger sind so auf Augenhöhe und dann an dem schönsten Platz der Welt. Und das war sehr Spirituelles. Und ich bin leichter wiedergekommen, als ich hingefahren bin.
Du warst das zweite Mal aber schon in Südafrika, ne?
Wir waren mit Selig, haben wir da mal ein Video gedreht vor langer, langer Zeit.
Und hattest du diesmal Zeit, auch irgendwie was zu sehen vom Land noch? Oder?
Nee, das nicht, aber der Ausblick, der war einfach, das war, da steht man an dieser Spitze, wo dieser stolze Kontinent zu Ende geht und dann spürt man den Südpol, wo die Wellen da, es war einfach ein unglaublicher Platz und ich wollte auch gar nicht nur irgendwo anders sein, als jetzt genau da. Wirklich traumschön.
Ja. Am Dienstag ist deine Folge gelaufen und du hast den neuen Selig-Song Alles ist so vorgestellt. Der hat ja eine sehr krasse Botschaft. Da geht es um Umweltschutz, um den Zustand unserer Welt. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Song. Wie ist der entstanden? Wie seid ihr da drauf gekommen?
Ja, weil es war tatsächlich auch Sing My Song, gibt einem die Chance, dass man eine Single oder ein Lied von was noch nicht rausgekommen ist, präsentieren darf. Und die Chance haben wir natürlich genutzt und waren im Studio und haben ein Lied geschrieben und das war dann so eine Boy Meets Girl Geschichte. Und dann habe ich eine Nacht lang irgendwie mich gewälzt und dachte, Mann, das sehen ungefähr 3 Millionen Leute. Und da jetzt meine Kinder sind auf der Straße, ich bin auf der Straße, die ganze Band ist auf der Straße für den Umweltschutz und gegen diese gegen den Klimawandel und da dachte ich, und wir jetzt eine Aussage treffen, irgendwie das ist der richtige Zeitpunkt und auch viele Leute zu erreichen. Und dann habe ich mich eine Nacht lang gewälzt und morgens um 4 ist mir dieser Text eingefallen, wie die Thesen von Martin Luther sind mir irgendwie so aus dem Herz geschossen. Und dann bin ich morgens ins Studio und habe das Playback laufen lassen, habe diesen Text dazu performt und alle meinten, super, das machen wir. Und so ist das Lied entstanden, ja. Und es ist jetzt draußen und ich hoffe, dass es viele Leute erreicht.
Wenn alles so bleibt, dann haben wir verloren und ich will nicht, dass die Welt so untergeht, heißt es ja daran. Wie siehst du denn, wie empfindest du im Moment den Zustand unserer Welt? Also wirklich so dramatisch auch, wie das in dem Song rüberkommt?
Ja, es ist ja Fridays for Future, dass Kinder, das ist so einfach, dass in eine Bewegung von Kindern, die Ressourcen sind endlich. Und alle reden immer von Wachstum, Wachstum, Wachstum und das ist total unlogisch. Das ist ein völlig, völlig klares, unlogisches Denken, was da passiert in der Politik. Und wenn man jetzt in Kleinigkeiten, du stehst an der Straße und siehst die Autos da im Stau stehen und jeder, in jedem Auto sitzt ein Mensch, mies gelaunt, mit laufendem Motor, und denkst, das ist falsch, das geht nicht. Dann dieser Turbokapitalismus, diesen Symbolen, denen wir hinterherlaufen, diese Nike-Symbole, weißt du, diese ganze, und all dieser Lifestyle, der uns so manipuliert, wir sind ja manipuliert, dass wir viermal im Jahr im Urlaub fahren, also fliegen, das ist alles falsch, es ist alles nicht richtig, weil der Planet wird marode. Und die Kinder haben darunter zu leiden. Und die können nicht zur Wahlurne gehen und wählen. Da bin ich auch echt für dass Kinder wählen dürfen. Ich meine, Frauen durften ja auch erst seit 100 Jahren wählen. Irgendwie, warum sind jetzt nicht die Kinder mal dran? Weil denen, das ist die Zukunft. Und die haben was zu melden in der Zukunft. Und nicht die weißen Männer, die da regieren. Das ist einfach, wir müssen, also die Gesellschaft ist ja auch so träge leider. Also uns geht's ja gut und ging's ja gut irgendwie. Und da aus dieser Trägheit irgendwie rauszukommen, aus einer schlauen Sicht oder aus einer Empfindung auch, aus einer Innerlichkeit, da gemeinsam was Schönes zu schaffen. Und auch Frau Merkel, dass sie mal die Perspektiven wechselt und den Planeten sieht und nicht nur von hier bis morgen, sondern auch noch weiter sieht. Also das wäre schön, ja. Und da sind wir als Künstler natürlich auch gefragt, da den Kern der Empathie zu sehen, irgendwie was den Zustand der Welt angeht. Und es sieht echt nicht gut aus. Die Wälder brennen immer noch, die Pole schmelzen. Und es wird, sind keine Insekten mehr auf der Windschutzscheibe.
Du sagtest ja auch, deine Kinder haben dich da irgendwie auch inspiriert. Bist du mit denen tatsächlich dann zu Fridays for Future-Demos gegangen und...
Ja, die waren auf den Demos und so, und ich habe das dann mit Interesse verfolgt, und dann haben wir uns auf dem Küchentisch dann heiß darüber auseinandergesetzt, und dann bin ich zum Kühlschrank dann und habe die Sachen eingeräumt und dachte, das ist alles falsch, ne? Die Butter in Plastik, irgendwie Käse in Plastik, dann nimmst du das Plastik, tust es in einen gelben Plastik, sagt der dann in eine Plastik, das ist alles nicht richtig. Und es wäre Zeit, jetzt irgendwie kreativ zu werden und die Gesellschaft umzuformen, friedlich, eine Ökodemokratie zu wagen. Und es gibt so viele tolle Ideen. Und warum macht man das nicht?
Die Frage ist dann ja immer so ein bisschen, wo fängt man jetzt an? Ne? Also zu Hause auch irgendwie das Duschgel mit Mikroplastik, die Mülltrennung, das Auto stehen lassen und so. Also man kann ja so viele verschiedene Sachen anfangen zu machen. Wo fängst du persönlich an?
Ich fange an tatsächlich, und das hat auch viel mit der Liebe zur Natur, den Campern zu tun, mit einer inneren Weite. Und die lernt man, glaube ich, dadurch kennen, dass man in sich geht und eine Art inneren Körper spürt. Und dieser innere Körper, den wir alle in uns haben, der prickelt. Und dann merkt man, oh, was ist das denn? Das ist die Lebensenergie. Manche, die Religionen nennen das jetzt Gott, irgendwie andere nennen es das Sein, andere nennen es die Seele. Und das ist eigentlich die Lebensenergie. Und wenn man dann die Augen öffnet und sich einen Baum anguckt, dann, oder ein Tier oder ein Eichhörnchen, was da, oder ein Vogel, der da gerade rum, dann spürt man, dass man diese Lebensenergie, die man innerlich in dieser inneren Unendlichkeit spürt, dass die auch in dem lebendigen Gegenüber ist. Und das ist dann eine wahnsinnige Solidarität mit der Natur, mit der Welt. Und so fängt man dann an mit sich und der Lebendigkeit um uns herum auf diesem Planeten, da eine große Schnittmenge zu sehen und zu sehen, dass alles alles ist. Und so, und wenn man das mal begriffen hat, also wenn diese Ruhe dann auch da ist, dann guckt man weiter und dann sortiert sich der Rest eigentlich wie von alleine aus, dass man dann echt achtsam wird auf jeden Augenblick. Ich glaube, Achtsamkeit ist die große Formel, die diesen Planeten noch retten kann.
Warst du schon immer ein naturverbundener Mensch?
Ich war Pfadfinder, von meinem 6. Lebensjahr bis unendlich. Pfadfinder ist man dann immer. Ne? So Harald Schmidt ist zum Beispiel auch Pfadfinder. Dann Neil Armstrong, der auf dem Mond war, ist Pfadfinder. Also es gibt viele, viele Pfadfinder unterwegs. Und Und ich durfte meine Jugend in der Kurte und in der Jurte, das sind die Zelte von den Pfadfindern, und am Feuer verbringen, singend und Geschichten erzählend. Und das war, es ist immer noch mit die schönste Zeit meines Lebens.
Ja.
Und da haben wir sehr viel Natur kennengelernt, sehr viel, weil waren wir die ganze Zeit immer draußen unterwegs.
Und hast du das mit deinen Kindern auch so gelebt?
Wir sind in Schweden, das ist ja auch so wahnsinnig viel Natur, und auch bei uns, wir wohnen außerhalb der Stadt und sind da, bin mit meinem Sechsjährigen, wir haben jetzt dank Corona, fahren wir morgens immer los, wir haben so ein Lastenfahrrad, dann setze ich ihn vorne rein und dann fahren wir haben so eine Baumroute, wir haben die schönsten Bäume rausgesucht bei uns in der Gegend und dann fahren wir immer unsere Freunde die Bäume ab irgendwie und hören uns deren Geschichten an und erzählen denen dann die Geschichten, und das ist ein Riesenspaß, ja. Das ist echt gut, ja.
Ich habe gehört, du bist auch leidenschaftlicher Hobbygärtner.
Ich bin wahnsinnig, das hat mich auch, ich dachte so, da sitzt man jetzt, was macht man? Irgendwie, man kann nicht auf die Bühne, und jetzt ist der Garten meine Bühne.
Ja.
Und alles, was ich da jetzt pflanze und sehe, irgendwie, das ist das Publikum.
Was wächst denn bei dir so?
Also fangen wir an, da gibt es den Kreuzberger Kartoffelsack, das sind so Jutesäcke, da habe ich unten eine Schicht Erde reingemacht, dann gekeimte Kartoffeln reingesetzt, und wenn die ungefähr 15 cm hochgewachsen sind, dann kommt da wieder Erde auf, dann rolle ich den Sack hoch, und wenn die dann wieder keimen, dann rolle ich den Sack noch höher, und wenn die oben keimen, dann ist das fertig, und dann so, mache ich den Sack auf. Und dann ist da eine Tonne Kartoffeln drin und so. Davon gibt es 4 Kartoffelsäcke. Dann gibt es auch noch einen Kartoffelacker, der ungefähr 4 Quadratmeter groß ist. Dann gibt es ein riesen Hochbeet. Da habe ich mir so Paletten geklaut, irgendwie, die irgendwo am Straßenrand lagen. Und das ist verschiedene Salate sind da drin. Da sind 3 Paletten nebeneinander, und also hochkant. Und Hochbeete sind grandios, weil unten tust du so Geäst rein, dann kommt Komposterde und dann oben nochmal schöne satte Muttererde drauf. Und durch diese Erde und die Belüftung ist das tierisch warm. Ne? Das ist wie so eine Sauna für die Pflanze, und die lieben das. Ne? Und
ich merke schon, du kennst dich aus.
Und die gedeihen wie, und dieses Salatblät, weil das ist so eine Reihe, ne, von immer 3 Salate in einer Reihe. Und dann gehe ich dann dahin und schneide ein Salatblatt ab von dem und dem, und dann zum Schluss am Ende des Hochbeets habe ich einen gemischten Salat. Auf der anderen Seite ist nochmal so ein großes Hochbeet, und da gibt es Zucchini, Kürbis und Gurken, auch massig. Dann haben wir ein Erdbeerfeld, Mangold, ist auch, kann ich nur empfehlen. Und auch wenn man Mangold einfach wachsen lässt, ne, wenn die so sprießen, das sind dann goldene, rote, lilane Wälder, die da entstehen. Es ist ein Genuss für den Farbsinn. Und dann Kräuter natürlich, den Schnittlauch, der dann auch diese wahnsinnig wunderschönen lila Puschelblüten da kriegt, die man auch essen kann. Und Basilikum ist schwierig. Basilikum ist zickig. Also das ist, Dill macht, was er will, und Basilikum ist echt, muss eigentlich die ganze Zeit immer im Wasser stehen und so. Also das ist echt schwierig. Aber was gut ist, ist so vietnamesisches Koriander und Petersilie, und herrlich, ja. Heute Morgen habe ich mich echt dabei ertappt, wie ich mit einer Schere so den Rand vom Rasen, weißt du, so, ich dachte, jetzt, wenn mich jetzt irgendjemand sieht, ich bin der totale Gartenspießer geworden. Jetzt ist es soweit. Ne? Aber ein Riesenspaß. Ne? Und auch so, da gibt es eine Fläche, wo ich so Mutterboden hingetan habe, so umrundet mit so Feldsteinen, kann man, die liegen da auch überall auf den Feldern rum. Und dann so Mutterboden aus, so auch so 3 Quadratmeter. Und dann wahllos streuen. Immer irgendwas, irgendwelche Blumen. Also egal, ne, ob da nun steht, die sind nur für Halbschatten oder egal. Einfach so, weil es gibt gerade so tolle Angebote, ne, beim 1-Euro-Shop oder so. Und dann einfach wahllos pflanzen. Und das ist so spannend, ne? Man weiß nicht, was da kommt. Und das gedeiht da jetzt gerade alles. Es ist irre. Und mein nächstes Unterfangen wird sein, für den Geruch was tun. Ne? Da gibt es die Heckenrosen, riechen wahnsinnig lecker. Ja. Und Jasmin halt. Ne? Und dann nochmal sich so informieren, um welche Sachen, dass das nicht nur dass der Geschmackssinn und der Farbsinn irgendwie, sondern auch der Geruchssinn im Garten dann irgendwie betört wird.
Dann, naja, und das ist ja aber auch wieder ein Anfang in Richtung irgendwie Selbstversorger. Du brauchst das plastikverpackte Obst und Gemüse im Supermarkt gar nicht mehr kaufen, sondern du hast es selber und kannst es zu Hause verarbeiten, weißt, wo es herkommt.
Ne? Ja, und vor allen Dingen, wenn du jetzt einen Salat auf dem Markt kaufst, ne, der ist ja auch schon Stunden unterwegs gewesen und so, aber wenn du einen Salat aus dem Garten hast und diese Lebensenergie, von der ich gerade geredet habe, ne, die wird ja genau durch so eine Lebensenergie dann auch wieder ernährt. Und wenn du so einen Salatplatz direkt vom abschneidest, und das ist wirklich ein anderer Geschmack. Das ist, so schmeckt Salat.
Ich habe leider nur einen Balkon und demnach nur so ein kleines Kräuterbeet und ein paar Erdbeeren dieses Jahr und Tomaten und eine Physalis habe ich mir gekauft. Mal gucken, was das gibt.
Ja.
Aber wenn alles aus ist, kann ich mal vorbeikommen.
Kannst du gerne vorbeikommen. Aber für einen Balkon kann ich auch echt diese Kartoffelsäcke empfehlen. Ne?
Okay.
Weil die nehmen ja keinen Platz weg. Und das ist, und du hast wirklich eine immense, die Chinesen sind da, glaube ich, die mit dem Kartoffelturm irgendwie, die sind da drauf gekommen für militärische Zwecke, weil die Armee Geld brauchte und so, Kartoffeln brauchte Essen und so. Da haben sie dann diese Kartoffeltürme und ja.
Und hast du sonst noch einen super grüne Daumentipp?
Ja, es gibt ja die, letztes Jahr waren die Schnecken irre, ne, das nervt, und es gibt ja diese Bierfallen, ne, die stellen die Leute so Bierfallen auf und dann gehen die Schnecken da rein und ersaufen dann in diesem Bier. Tut das nicht, weil dieses Bier zieht die Schnecken nämlich an.
Ach Quatsch.
Weißt du, da kommen sie dann alle, die riechen das über Nachbargärten hinweg, da gibt's Bier und gehen auf Freibier und kommen dann alle zu dir in den Garten. Also da muss man sich, und das Beste gegen Schnecken ist, pflanzt so viel, dass das genug für alle ist.
Für alle da
ist. Ja. Ja. Also das ist so.
Ja.
Ja.
Ja, super. Vielen, vielen Dank für den Tipp und das Gespräch. Ich bin gespannt auf deine Ernte. Ja. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Alles ist so ordinär. Ich will nicht, dass die Welt so untergeht. Unregulierter Realität.
Ich habe immer noch eine Gänsehaut. Ne?
Für mich ist es so, Nadine ist ja die Frau, die die ganzen Musiker dann überall auf der ganzen Welt trifft, wenn es denn möglich ist. Und ich freue mich immer, wenn wir unsere kleine Redaktionskonferenz haben und sie sagt, ja, und da geht was und dies geht was. Und als sie gesagt hat, Jan Plefner, dachte ich so, yes, let's go.
Da ging es ja auch gar nicht darum, worüber redet ihr, sondern
wird man zum Groupie so ein bisschen.
Verrückt, ganz verrückt. Es gibt ganz wenige, Musiker aus Deutschland zumindest, wo ich dann so reagiere, weil ich mochte seine Stimme schon immer. Ich finde seinen Lifestyle ganz geil. Ich finde auch so dieses, er ist, glaube ich, echt so ein Hippie, ne? Also das ist irgendwie auch so ein Typ, der einfach auch, ja, sein eigenes Ding da fährt, wirklich so fährt.
Für mich ist das ein Vollblutmusiker. Mhm. Und ich werde, abgesehen von den großen Erfolgen mit Selig, nie vergessen, wie ich das Vergnügen hatte, im Hamburger Schauspielhaus die Darbietung, die er mit Rio Reiser, beziehungsweise wo er Songs von Rio Reiser gespielt hat, mir das anzuschauen. Und eine Szene werde ich nie vergessen, wo irgendwie diese Bühne, die war sehr klein bestuhlt, also es war nicht der große Saal. Wir saßen auf der Bühne, auf, sagen wir mal so, Tribünen. Und es wurde für, keine Ahnung, 250 Leuten, keine Ahnung, also ich bin schlecht im Schätzen, wenig Leute, Dargebot, und dann drehte sich die Bühne und in dem Raum, in dem Auditorium dieses Schauspielhauses stand nur ein Gitarrist von unten angestrahlt, und diese Inszenierung und das ganze Thema war einfach
mega. Ich stelle mir dann vor, wenn er dann Junimond singt oder solche Sachen. Das
muss ja, und ja.
Also wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du Bock hattest, in unserem kleinen Podcast hier dabei zu sein.
Yes.
Gruß an Jan.
Wir sind Fans.
Yes. Du, ich glaube, damit kann ich jetzt auch gut heute diesen Podcast beenden. Also das ist für mich jetzt...
Wenn man nicht genug kriegt, kann man ja auch das nochmal machen.
Camperman, auch online. unter camperman.de.
Genau. Kurzer Hinweis, alles, was ihr in dieser Sendung, dieser Episode, wir haben auch nicht wirklich einen Namen für, in diesem Podcast gehört habt, findet ihr auch auf der Website www.camperman.de. Fotos, Videos, Verlinkungen, den ganzen Kram, den wir die 25 Male davor gemacht haben. Und wir freuen uns natürlich sehr, auch auf Social Media oder auf Spotify findet ihr uns, wenn ihr mitmacht. Denn das ist hier auch das Mitmachradio. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, wenn ihr vielleicht sogar auch mal was mit einbringen wollt, meldet euch. Wir freuen uns. Seid dabei.
Genau, wir haben vielleicht sogar mal die Gelegenheit, wenn ihr Bock habt, irgendeine richtig geile Geschichte zu erzählen habt, vielleicht seid ihr mal dabei. Also schreibt uns.
So machen wir es. Also bis dann. Ne? Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.